zu wenig Grenzen macht Hunde aggressiv, halte ich für Bullshit. Also ist tatsächlich was, wo ich nicht konform mitgehe, weil es hat nichts mit Grenzen zu tun. Und gerade das Beispiel, was du aufgezeigt hast, beweist ja das Gegenteil. Ich kenne wenig Hunde, also die wirklich aggressiv sind und wo es an zu wenig Grenzen gelegen hat. In der Regel war es genau das Gegenteil, so wie in dem Beispiel, was du hattest, dass halt wirklich Verhaltensweisen vom Hund massiv angegangen worden sind und es dem Hund irgendwann so zu viel wurde, dass er angefangen hat, sich zu wehren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf einer Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich und diese Woche bin ich gar nicht alleine hier. Ich habe den Björn eingeladen. Hallo Björn, möchtest du dich einmal vorstellen?
Janie, ja, kann ich machen. Mein Name ist Björn Tigges. Ich bin seit rund 20 Jahren in diesem Hundebusiness unterwegs. Ich komme eigentlich aus dem Sporthundebereich, bin im Hundefrisbee aktiv und habe da auch meine ersten Seminare gegeben und habe so die letzten 10 Jahre sind es mittlerweile, glaube ich, ganz, ganz viel mit Physiotherapeuten zusammengearbeitet, um Hundesportarten gesünder beziehungsweise nicht so in den High Impact zu treiben, wie es aktuell immer noch der Fall ist. Und die letzten Jahre mich ganz, ganz viel mit Verhaltensweisen von Sporthunden auseinandergesetzt, wo die Bandbreite von fehlender Motivation, Übermotivation bis hin zu wirklich problematischen Verhalten aufgrund von Sport beziehungsweise falschem Training resultierten. Ja, und jetzt sitze ich hier. Vielen Dank für die Einladung.
Zum zweiten Mal, du warst ja schon mal bei mir. Und ich möchte auch erwähnen, dass du im Hüterli-Bereich ganz arg unterwegs bist, also Hunde im High-Drive-Bereich, wie man so schön sagt. Finde ich auch immer noch ganz gut, das zu wissen. Was hast du denn alles für Hunde? Magst du uns das einmal erzählen? Ist doch auch immer super spannend.
Ja, kann ich machen. Ich habe aktuell 3 Hütehunde, einen Australian Shepherd und 2 Border Collies. Vorher hatte ich schon 2 Australian Shepherds und einen Border Collie. Und so bin ich auch tatsächlich in diesen High Drive gelandet. Also Aussies waren immer eine tolle Rasse. Und irgendwie, wann kam dann tatsächlich der erste Border Collie aus einer Notvermittlung zu mir, der tatsächlich Balljunkie war? Also so das Vollprogramm mit ein Tennisball taucht auf, ich schmeiß mich auf den Boden, fange an zu sabbern, drehe die Augen nach hinten. Und habe dann in dem Bereich mich sehr, sehr viel engagiert, was so die Erregungslage dieses Beutefangverhalten, nennen wir es mal Beutefangverhalten, angeht. Mhm. Und bin so tatsächlich dann immer tiefer da reingekommen, wie kann ich mit solchen Hunden arbeiten, welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, wie kann ich dieses, wie du es immer sagst, Erregungslevel surfen oder Erregungslagen surfen, wirklich mit den Hunden mal durcharbeiten. Und ja, aktuell geht's mit meinen beiden Border Collies relativ gut. Kleene ist jetzt 9 Monate, 8 Monate alt und habe da jetzt nochmal ganz viele Strategien versucht zu verändern, um wirklich sie auch irgendwann in den Sport zu bekommen, wenn es denn funktioniert. Aber ja, die bringt schon Themen mit. Es ist halt ein wirklich sehr agiler, sehr motivierter Border Collie, wie man das so kennt.
Ja, aber ich weiß noch, in der Zeit damals, als Bungee ganz jung war, da warst du auch in dem Bereich, dass du das so gesagt hast. Aber weißt du, was mir gerade auffällt, wie du deine Hunde beschreibst? Ich kenne ganz viele, die definitiv auch hervorgehoben hätten, dass ja damals ja ein Maulkorb gebraucht hat. Und das hast du gar nicht erwähnt.
Stimmt.
Ja, dass es da definitiv Aggressionsthemen gab. Das ist sowas, ja, das finde ich, darf man durchaus auch erwähnen, dass es eben kein Lauf mal nebenher mit Hund, ja, ist.
Ja, das stimmt.
Oder war damals.
Ja, also ist tatsächlich spannend. Ja, habe ich komplett ausgeblendet, gerade weil es für mich irgendwann einfach Normalität war, dass dieser Hund einen Maulkorb trägt an ganz, ganz vielen Stellen und sich das im Laufe der Zeit wirklich auch, obwohl sie immer diese Form von Reaktivität hatte, trotzdem irgendwie so in den Alltag eingeflossen sind, dass es nie wieder Thema war oder nur noch ganz, ganz selten. Mhm. Also ich konnte mit ihr ab einem gewissen Zeitpunkt Turniere laufen. Ich habe mit ihr Shows gespielt vor 20.000 Leuten. Das war alles nie wieder ein Problem, weil wir einfach versucht haben, diese ganze Nummer irgendwie, na, am Anfang war es ganz, ganz viel Management, ganz, ganz viel Gewöhnung an Situationen, ganz, ganz viele Sackgassen auch tatsächlich. Und irgendwann war das so normal, dass es für mich einfach nicht mehr in irgendeiner Weise relevant war, wirklich. Es war halt normal.
Ihr wart da aber auch sehr, sehr schön positiv vorsichtig, damit eben Verhalten nicht gezeigt werden kann. Weil ich weiß noch, als ich sie damals das erste Mal kennengelernt habe, da hatte sie auch den Maulkorb drauf und man hätte trotzdem sagen können am Ende der Situation, sie hätte den nicht gebraucht. Und ich weiß noch, ich erinnere mich genau an die Situation, wo sie bei mir auf dem Schoß lag und ich sie so, weil sie hinten so runterkippte, einfach genommen habe und mir wieder auf den Schoß gezogen habe und wie du geguckt hast, so, oh. Und ich habe dann so, was denn los? Ist doch nichts passiert? Und sie mochte mich ja auch, gab ja überhaupt kein Problem. Also ihr wart da aber einfach, ja, doch, finde ich, immer dieses Vorausschauende, was eben, finde ich, auch zu diesem positiven Training gehört, ne? Damit Verhalten gar nicht erst auftreten kann, vorausschauend den Hund in Situationen bringen, die er bewerkstelligen kann, wo er mit guten Gefühlen rausgeht. Das ist immer sowas, was ganz wichtig ist bei der Thematik.
Ja, definitiv. Wobei, ja, wir haben ganz, ganz viel vorausschauend gearbeitet. Es lag aber einfach darin begründet, dieser Hund war verdammt schnell. Und wir haben.
Ja, klar, Border.
Ja. Also es war tatsächlich für uns eine Herausforderung, für meine Frau und mich. Wir haben vorher schon mit Hunden gearbeitet. Meine Frau war damals Hundetrainer oder Hundetrainerin. Und wir haben an dem Hund uns wirklich die Zähne ausgebissen. Weil ganz, ganz viele Verhaltensweisen, die dieser Hund gebracht haben, es war keine Aggression, wie wir sie bis dahin kannten. Sie war nicht boshaft, sie war nicht irgendwas. Sie hat an ganz vielen Stellen einfach aus Unsicherheit raus reagiert. Ja, heute bin ich schlauer und weiß, dass die meisten Hunde so aus Unsicherheit so reagieren. Aber für uns war es damals komplett neu. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, wir waren irgendwann so verzweifelt und wussten nicht mehr weiter, dass wir irgendwie waren bei Vollmond eine Haarsträhne aus dem Rutenansatz rausgeschnitten haben, die in Alufolie verpackt haben und zum Auspendeln geschickt haben.
Ja. Das, man lacht so, aber genau. Die Verzweiflung hat einen Namen. Ja, genau. Also da ist ein Stellenwert von Verzweiflung erreicht, den man wirklich einfach nur nachfühlen kann. Ja.
Ja, und es war ja nicht so, dass wir wirklich gesagt haben, okay, sie hat jetzt ein Problem mit anderen Hunden oder sie hat jetzt ein Problem mit Menschen. Sie hat ja wirklich ein Problem mit ganz, ganz vielen Dingen auf der Welt. Und letztendlich ist es so, alles, was mehr als ein Bein hatte und näher als 5 Meter an sie rankam, war potenziell gefährdet. Das war irgendwie wann der Stand. Wir haben unglaublich viele Strategien ausprobiert, nicht nur im Positiven, tatsächlich auch, weil wir uns nicht zu helfen wussten, im negativen Bereich. Die haben alle so nur bedingt gefruchtet, weil die Grundthematik war eigentlich, dass wir sie immer wieder in Situationen gebracht haben, wo sie noch nicht bereit für war. Und als wir das wirklich für uns verstanden haben, als wir wussten, wie empfindlich in Anführungszeichen dieser Hund wirklich ist und wie sensibel dieser Hund ist und wie schnell der in die Unsicherheit wirklich fällt, das war halt ganz klar, da haben wir unsere Strategie geändert, daraufhin hat sie ihre Strategie geändert und sich ganz, ganz viel an uns auch einfach orientiert. So, ist diese Situation jetzt problematisch? Na, Herrchen und Frauchen reagieren nicht so. Insofern, ey, scheint alles gut zu sein gerade. Und wir hatten dann an ganz, ganz vielen Punkten auch die Möglichkeit vorwegnehmen, zu sagen, hey, komm mal her, bleib mal bei dir, ich gebe dir die Sicherheit, die du gerade brauchst. Du brauchst dich nicht aufregen. Und das nicht in Form von Raumzuweisung oder irgendwie was, sondern tatsächlich einfach nur, hey, wir beide sind hier gerade in einem Gespräch, das, was sich ja viele Leute da draußen gerade wünschen. Aber das Gespräch wird nicht geführt, ich sag dir, was du tun sollst, sondern hey, du kriegst von mir den Support, den du brauchst. Und das hat tatsächlich ganz, ganz viel verändert. Es gab ganz viele Situationen, die, keine Ahnung, als sie 3 war, hätte ich mir das nie träumen lassen, dass ich irgendwie wann wirklich mit ihr durch eine volle Zuschauermenge gehen kann, ohne dass sie in irgendeiner Weise problematische Verhaltensweisen zeigt oder für sie und mich problematische Verhaltensweisen zeigt. Und das war irgendwie wann tatsächlich möglich, ja.
Ich finde es gerade so cool, dass du, wir haben das Thema noch nicht mal verraten, ich komme gleich zu, aber dass du so viele wichtige Dinge gesagt hast, während du über sie gesprochen hast, dass ich das nochmal ein bisschen rausbringen möchte. Nämlich, sie ist in Situationen gekommen, die sie noch nicht, und dieses noch finde ich mal so wichtig, noch nicht bewerkstelligen konnte. dass man es gar nicht so wirklich mitbekommen hat, dass sie in diese Situationen geraten ist. Da wieder dieser Hinweis zu, lern deinen Hund lesen, ja, wo ich immer wieder sage, mach Videos, lass dich eventuell beraten, lass diese Videos auswerten, damit du deinen Hund besser lesen lernen kannst, weil das ist nämlich so das Problem, ne? Wir hätten gern, keine Ahnung, eine WhatsApp, wo drin steht, hey, könntest du mal, ne? Weil anders können die Hunde es uns halt einfach nicht erklären. Sie können es in der Körpersprache. Und wenn die übersehen wird und der Hund an der kurzen Strippe weiter in die Situation gebracht wird, was soll er tun? Seinen Stress wegatmen? Blümchen pupsen? Ja, keine Ahnung. Natürlich geht da die Eskalationsleiter weiter nach oben. Das heißt, Training, egal was ich wähle, kann nicht fruchten, wenn ich das Problem, nämlich die Ursache, das ganze Problem der Sache überhaupt nicht wahrnehme und verändere.
Ja.
Und das ist so, so wichtig, was du da gerade gesagt hast. Ich kann nur sagen, ich habe sie ganz anders kennengelernt. Wir waren sofort Freunde. Und ja, wirklich auch in der Situation, als ihr damals kamt. Doch, ich hatte schon 3 Hunde, genau. Ich hatte 3 Hunde.
Ja.
Und ihr seid mit 4 damals sogar noch gekommen, oder? Waren's? Ja klar, da war Bungee gerade mini. Mhm. Da gab es tatsächlich noch alle, genau, ihr seid mit 4 gekommen. Und wir haben die alle da unten einfach mal im Zimmer zusammen gehabt.
Ja.
Wir saßen da so zusammen. War total nett, erinnere ich mich immer wieder gern dran. So, wir kommen jetzt hier mal zum Thema um die Ecke. Es geht um Grenzen. Das Thema Grenzen wird niemals aufhören im Hundedschungel. Und deshalb werde ich niemals aufhören, darüber zu sprechen. Es ist so ein wichtiges Thema. Ich würde jetzt einfach mal damit anfangen, wenn man in die Suchmaschine eingibt, Grenze, Definition, was da rauskommt. Das lese ich jetzt mal vor. Ja,
bitte. Ja? Ja, bitte.
Da steht, durch entsprechende Markierungen gekennzeichneter Geländestreifen, der politische Gebilde Länderstaaten voneinander trennt oder Trennungslinie zwischen Gebieten, die im Besitz verschiedener Eigentümer sind oder sich durch natürliche Eigenschaften voneinander abgrenzen. Ich habe jetzt direkt unseren Gartenzaun im Kopf, die abgeschlossene Haustür zum Beispiel. Ländergrenzen brauche ich jetzt nicht weiter erklären. Aber das wären so alles Grenzen, die mir direkt einfallen würden. Oder ich habe jetzt gerade auch hier die Bürotür geschlossen, weil ich nicht möchte, dass meine Familie reinkommt.
Spannend.
Warte mal, im Hundetraining ist was anderes gemeint, oder? Also wenn ich da jetzt Grenze Hund in die Suchmaschine eingebe, dann sehe ich ganz viele andere Dinge. Und das ist für mich immer eine Red Flag, wenn ich nach etwas gucke, einfach nur die Definition. Und dann packe ich aber das Wort Hund dazu und dann denke ich mir, wow, was ist da passiert? Was ist da? Dann ist das für mich immer eine Red Flag. Wie geht's dir da?
Sprache ist schwierig.
Ja.
Sprache ist unglaublich schwierig. Fällt mir immer wieder auf. Also ich gebe ja relativ viele Seminare und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, Dinge, die ich als selbstverständlich nehme, was die Begrifflichkeiten und das Vokabular angeht, tatsächlich zu erklären und auch zu hinterfragen, was meinen die Teilnehmer. Mhm. Weil eine Grenze, also ich meine, wenn wir die Definition einer Grenze nehmen, wie du sie gerade hattest, ist es relativ einfach. Wir haben irgendwie was, was wirklich erkennbar ist, da können wir dem Hund einfach beibringen, ey, wenn dieser Reiz auftaucht, dann hast du dich dementsprechend zu verhalten. Und dann kann ich tatsächlich sehr einfach Grenzen erklären und Grenzen setzen. Das ist aber nicht das, was in der Hundewelt passiert. Und da geht es vermeintlich irgendwie um andere Grenzen. Aber das ist, ich finde diese Begrifflichkeit schwierig. Ja, es geht vielleicht um persönliche Grenzen, die jeder so für sich zieht. Aber dann muss halt individuell geguckt werden, wie erklärt man es seinem Gegenüber, wo die eigene Grenze ist, beziehungsweise hat das Gegenüber überhaupt eine Chance, eine Grenze wahrzunehmen, beziehungsweise schon das Verständnis dafür, wie er sich dazu verhalten hat. Ich finde es unglaublich schwierig und die Definition von Grenze in der Hundewelt, ja, ich glaube, frag 11 Hundemenschen, 10 Hundemenschen und du wirst 11 Meinungen bekommen.
Mhm, definitiv, vor allem, wenn es dann um die sagenumwobene Frage geht, wie setzt man denn Grenzen durch? Da bekommt man ja tatsächlich nie wirklich handfeste Antworten irgendwie. Das ist ja ganz oft so um einen heißen Brei gerede, wo ich mir ich will doch jetzt einfach nur wissen, wie ich dann diese Grenze, die ich nicht mal verstehe, durchsetzen soll. Und weißt du, was ich interessant finde? Also wenn wir übers Grenzen setzen sprechen, dass es auch bei uns erwachsenen Menschen mit ausgereiftem Hirn so ist, dass Grenzen immer nur dann auch eingehalten werden können, wenn sie Sinn ergeben. Das heißt, in dem Moment, wo unser Hirn sagt, hey, was ist denn das für ein Quatsch? Hä? Was soll das? Sind wir nicht in der Lage, konsequent diese Grenze einzuhalten, weil wir sie nicht verstehen. Und das finde ich ganz wichtig, sich nochmal klar zu machen, weil haben unsere Hunde mit hundlichem Gehirn und Hundebedürfnissen wirklich ein Verständnis davon, was wir Menschen uns mit unserem Quatschkopf da zusammenreimen, was wir gerne von Hunden hätten. Die können ja gar kein Verständnis für Hausregeln und was wir nicht alles haben entwickeln. Weil, hey, es ist doch schon alleine Hausregeln, habe ich jetzt gesagt. Wenn ich zu jemandem zum Besuch gehe, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es immer so, dass ich dann frage, zieht man bei euch die Schuhe aus? Da geht's doch schon los. Jeder hat andere Hausregeln und ich weiß nicht, wie die dort in dem Haus sind. Darf ich mit meinen Straßenklamotten mich aufs Sofa flätzen? Darf ich mich mit meinen Straßenklamotten, ich weiß noch so in der Studentenzeit, habe ich immer gefragt, darf ich mich aufs Bett setzen, wenn es halt keine Sitzmöglichkeit gibt? Weil es gibt Leute, mich eingeschlossen, wenn ich U-Bahn gefahren bin und mich und setzt sich jemand auf mein Bett mit den Klamotten, ist zapfendicht, Schluss mit lustig. Und das ist, dieses Hausregeln ist doch bei jedem anders. Ja. Das heißt, selbst wir Menschen, obwohl wir Menschen besuchen, müssen nachfragen, ey, wie ist denn das hier? Und dann können wir doch nicht verlangen, dass ein Hund mit Hundegehirn sich irgendwie auch nur annähernd ausmalen kann, was in unseren Köpfen so vor sich geht, oder?
Ja, das stimmt. Also ja, gerade so diese Hausregeln, da hat jeder seine Red Flags. Meine beste Freundin, beziehungsweise das Pärchen, mit dem wir halt die meiste Zeit verbringen, bei denen sind die Hausregeln relativ klar. Fühlt euch wie zu Hause, das heißt, die Schränke sind für das Wochenende eure Schränke. Ich weiß ganz genau, wenn ich hier Besuch empfange bei mir zu Hause, dass keiner meiner Gäste an die Schränke geht. Mhm. Weil ich habe da definitiv ein Problem mit. Ich habe das zu Hause anders kennengelernt. Natürlich ganz enge Freunde haben die Erlaubnis, an bestimmte Schränke zu gehen. Das wird dann dementsprechend kommuniziert. Aber in der Regel ist es so, wenn ich Besuch habe, drehe ich hier um die Lampe, weil ich gucke, dass wenn jemand Durst hat, ich ein Glas aus dem Schrank hole, an den Kühlschrank gehe, denen was einschütte, damit die gar nicht erst in die Situation kommen, ey, wo kriege ich denn was zu trinken, und gehen sich erstmal frei in meiner Wohnung umgucken oder in meinem Haus umgucken. Na, und das ist tatsächlich, ja, ist ein unglaublich spannendes Thema, und vor allen Dingen, wie gehen wir mit sowas um? Es wäre ein leichtes zu sagen, pass auf Leute, wenn ihr hier reinkommt, zieht die Schuhe aus, ihr geht dann keine Schränke, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht. Oder aber ich schaffe von Anfang an aufgrund meines Verhaltens einfach, ey, setzt euch hin, die Welt ist schön, ich bediene euch. Und dann gucken wir tatsächlich mal, je nachdem wie die Situation läuft, ob ihr euch nicht eure Getränke selber holen könnt. Und kann dann wirklich für mich selber gucken, wie weit ich Grenzen verschiebe oder sonstiges. Aber wenn ich ein klares Setting habe, dann stellt sich die Diskussion gar nicht um irgendeine Grenze. Da geht keiner an den Schrank, weil es ist nicht nötig.
Und wenn, dann könnte man halt total einfach kommunizieren. Und hier wären wir wieder beim Thema, ist es das Thema vom Hund oder das Thema vom Menschen, wie der Hund kommunizieren muss? Weil Hunde per se, wenn man sich Videos anschaut, wie sich Dinge so hoch eskalieren, dann kommunizieren Hunde ja super diffizil. Und reagieren tun Menschen aber erst, wenn der Hund quasi die Bratpfanne rausholt.
Ja.
Und mit der Bratpfanne um sich kloppt. So, hallo, ich habe doch hier schon 5-mal gesagt, kriegt ihr es mit? Ja?
Genau.
Und klar, so im Zwischenmenschlichen, du hattest jetzt die Beispiele mit Durst oder sonst irgendwas, kann man halt einfach miteinander reden und aber auch da wäre es ja ein, stell dir vor, du bist irgendwo zu Besuch und sagst irgendwie schon das dritte Mal, du, ich habe echt voll Durst, und du wirst halt volle Lotte ignoriert.
Ja.
Ich würde definitiv aufstehen und zur Not halt aus dem Wasserhahn trinken, keine Ahnung, aber ich würde mir zu helfen wissen, wenn ich ignoriert werden würde. Und ja, hier einfach nochmal, ne, Perspektivwechsel, wie sind die Kommunikationsmöglichkeiten und was ist mein Anteil an dieser Kommunikationsform, die der Hund wählen muss, ja, weil er nicht beachtet wird.
Ja, letztendlich sind wir bei dem Beispiel Durst ja auch ganz klar wieder in diesem, ey, Durst ist ein Grundbedürfnis. Das,
voll.
Und ganz, ganz viele Sachen, was so diese Bedürfnisbefriedigung angeht, ja, natürlich kommt irgendwann der Punkt, wo man sie einfordert, aber wenn die Grundbedürfnisse ein Stück weit erstmal gedeckt sind, dann kann man sich halt entspannt irgendwo hinsetzen. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, wenn wir es wirklich vergleichen, Mensch-Hund. Wenn wir Hunde haben, die an sich eine, wie nennt man das auf Neudeutsch, chillige Baseline haben, wo die Grundbedürfnisse tatsächlich ein Stück weit erfüllt sind, haben die ganz andere Möglichkeiten, wirklich mit uns zu interagieren, weil die müssen sich nicht mehr irgendwie ständig, wo kriege ich jetzt was zu trinken, wo kriege ich was zu essen, dieses ständige auf der Suche nach, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, die Suche nach, wie komme ich wieder ins Gleichgewicht, weil letztendlich ist es ja das.
Genau.
Das ist was, was ich unglaublich schwierig finde, was da draußen unglaublich wenig transportiert wird.
Um was es dem Hund eigentlich geht, ja, genau, ja. Und das wissen wir doch eigentlich, ne, dass die Kooperationsbereitschaft steigt in dem Moment, wo man auch gesehen wird.
Ja, klar.
Und wo man halt weiß, ja, ne, jetzt mal, da kann ich zurückstecken, weil im Grundfundament ist es anders.
Ja.
Das Fundament ist so, dass ich weiß, ich werde gesehen, meine Bedürfnisse erfüllt und ich kann kommunizieren und meine Kommunikation kommt an. Aber diese Kooperationsbereitschaft nimmt eben ab, wenn ich sowieso immer Verlierer bin und quasi an der Scheuerleiste entlanglaufe,
ja, klar,
und null zähle.
Ja.
Ja, da nimmt man jede Situation wahr, um, man sagt dann immer so rumzukrakehlen und laut zu sein. Ja, natürlich, ja, wenn ich immer da unten an der Scheuerleiste hänge, was soll ich denn sonst tun?
Ja, das ist so.
Die Gedanken zum Thema Grenzen im Zusammenleben mit Hund sind bei mir immer, wenn ich so gefragt werde, ich hatte es tatsächlich auch gerade gestern, nein, ich habe es immer im Fragen-Button, aber gestern habe ich es mal so ganz kurz in der Story auf Instagram auch beantwortet. Für mich ist das Erste, was in meinen Kopf kommt, ey, was begrenzen wir nicht? Wir holen den Hund in diese Zwangs-WG, wir schließen die Tür ab, wir kaufen Halsbandleine, Geschirrleine, wir bestimmen, wann er essen darf und wie viel. Wir bestimmen, wann er kacken kann, weil wenn er in die Bude macht, kriegt er Ärger. Was ist nicht begrenzt?
Ja, es sind eine Menge Grenzen, die wir von Haus aus prinzipiell bei unseren Hunden mit drin haben. Ja.
Es ist für mich wirklich immer eher umgekehrt, dass ich hingehe und gucke, wie kann ich Wohlbefinden steigern? Also wenn ich Hunde vorgestellt bekomme und die Leute kommen zu mir wegen Problemverhalten, ist mein allererster Blick auf Wohlbefinden steigern und das ist immer, es ist durch die Bank weg, dass diese Hunde an der Scheuerleiste nagen und nur Grenzen haben und über nichts bestimmen können. Und genau da ist mein Ansatzpunkt, dass es eben nicht zu wenig Grenzen sind, sondern immer viel zu viel und auch viel zu wenig Selbstkompetenzen entwickelt werden können, ganz logisch, weil ich kann sie ja gar nicht entwickeln, wenn ich mich nicht verhalten darf.
Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, welche Grenzen sind wirklich nötig, die da gerade draußen so häufig aufgezeigt werden? Das ist halt,
oh ja,
das ist halt auch so der Punkt. Also es gibt so diverse Sachen, wo der Hund halt in seinem Körbchen zu bleiben hat, komme, was da wolle. Mhm. Ist gerade das, was an ganz, ganz vielen Stellen so eine klassische Grenze ist. Es wird in einigen Bereichen hier als Raumzuweisung tatsächlich deklariert. Ist ein Begriff, der mir auch hier und da über die Lippen kommt, wo ich aber was komplett anderes mit meine. Natürlich gibt es...
Mein Puls geht schon hoch,
ja, genau,
ganz hoch bei dem Wort.
Ja, aber letztendlich ist es doch so. Natürlich gibt es Situationen, wo ich meinem Hund sage, pass auf, geh mal dahin, bleib mal da. Das muss einfach sein, Punkt. Ne? Also ist einfach so.
Ich habe heute Morgen meinem Mann gesagt, kannst du mal aus dem Weg gehen, als ich an den Kühlschrank wollte.
Genau.
War das auch Raumzuweisung?
Das ist das Raumzuweisung oder Raumverdrängung? Ich weiß es gerade nicht.
Vielleicht auch einfache soziale Kommunikation, ja, aber wer weiß.
Genau. Aber wenn ich, also es gibt jetzt da draußen mehrere Ansätze, wie man dieses Geh ins Körbchen und bleib da gefälligst durcharbeiten kann. Und das eine ist wirklich ein, ich halte ihn über Kekse, um es wirklich ganz dramatisch, oder nicht ganz dramatisch, sehr plakativ zu machen. Ich schmeiße einen Keks da rein und gucke, dass ich so regelmäßig Kekse reinschmeiße, dass ich gar nicht das Bedürfnis habe, rauszugehen. Mhm. Und ich habe die Möglichkeit, den Hund einfach am Halsband zu packen, da reinzuziehen und zu sagen, da bleibst du jetzt. Und jede Pfote, die rausgeht, wird in irgendeiner Weise reglementiert. Mhm. Ich mag jetzt nicht sagen, die eine oder die andere Methode ist das Nonplusultra. Aber was ich ganz klar...
Ist bei der Auswahl auch mies.
Ja, aber was ich ganz klar für mich selber habe, ist, ey, wenn mir jemand ohne Sinn und Verstand erklärt, geh da rein, bleib da drin. Also quasi diesen... Oh, ist es schlimm, wenn ich sage, das ist eine Form von Freiheitsentzug?
Nee, das ist genau eine Tatsache. Es ist es.
Und wenn ich tatsächlich irgendein Bedürfnis habe, irgendwo hinzugehen und mir jemand sagt, ey, nee, ist gerade nicht, bleib mal da, und das mit Zwang durchsetzt, natürlich, ich möchte dahin, ich werde gehemmt und damit ist das Bedürfnis, irgendwo hinzugehen, nicht weg. Wenn wir wirklich in dieser Hemmung unterwegs sind, so dieses geh weg. Geh wieder raus, geh weg, geh wieder raus. Ich vergleiche das in meinen Seminaren immer mit diesen Matchbox-Autos, die man so aufziehen kann. Dieses ständige nach hinten treiben und von einem Wegtreiben des Hundes ist ja nicht, das löst das Problem nicht. Der Hund möchte irgendwo hin und ich ziehe ihn immer nur wieder zurück. Damit schaffe ich nur mehr Probleme. Und eine einfache Erklärung, ey, pass auf, auch da drin lohnt es sich. Man muss nicht im 2-Sekunden-Takt Kekse da reinschmeißen, aber man kann zumindest sagen, hey, wir bleiben jetzt mal kurz hier und gucken, dass wir das so weit ausarbeiten, so weit festigen, dass es tatsächlich auch ohne diese 1-Sekunden-Kekse irgendwann möglich ist. Und das geht in der Regel deutlich konfliktfreier und problemloser und auch schneller als dieses ständige in Konflikt mit dem Hund gehen. Das macht keinen Sinn. Zumindest in meiner Welt.
Total. Ja, in meiner auch nicht, weil ich auch meine eigenen Nerven schonen möchte und ich jeden Tag unterwegs bin, weil bedürfnisorientiert diese Schnittmenge ist, von der ich immer rede, dieses Bestmögliche für den Tag und die Ressourcen, die da sind. Das heißt, ich bin immer unterwegs mit Choose Your Battles und ich habe sowas von keinen Bock, mir ausgedachte Konflikte auch noch irgendwie, echt nicht. Was ich wichtig finde bei der Geschichte mit Körbchen, Wahlmöglichkeiten. Für mich fängt es wirklich da schon an. Für mich ist A an der Stelle da, wo ich sage, vielleicht ist es warm. Der hat null Bock auf im Körbchen zu sein. Und immer wenn ich dann hier, ja, ich begrenze, damit der auf sein Ruhekontingent kommt, denn Hunde müssen so und so viele Stunden vom Tag ruhen. Da komme ich dann auch wieder ins Nächste und sage, wer bestimmt, wie viel Ruhen für deinen Hund wichtig ist. Nicht irgendeine Zahl, die an indischen Straßenhunden gemessen wurde, die auf die den ganzen Tag, wer weiß, was für Reize einballern. Und weil unsere Sofapupser sind nicht in der Innenstadt von Indien. Und dann kommen wir noch zum genetischen Anteil an, wie viel Ruhe braucht man, hochgradig individuell. Und dann sind wir bei, ist das Ruhe, wenn dich irgendjemand ins Bett fesselt und dir verbietet, dich umzudrehen, rauszugehen, woanders hin. Kommt da Ruhe bei raus oder kommt da ein Aufgeben bei raus? Also da kommt körperlich und hormonell und gerade wenn es um das Hirn ist in Regenerationslevel, das kommt nicht durch einen Zwang. Ja? Also ist das alles hinfällig als Argument, ich begrenze den Hund, damit er auf sein Ruhekontingent kommt, weil er kommt es nicht durch Zwang, weil das Hirn gar nicht in den Bereich kommt, wo es Erholung bekommt. Gut, aber da driften wir ab, weil das ist wirklich immer was, da kommt immer so von einem zum nächsten. Ja, also ins Körbchen zwingen, Raum zu weisen, geht über ganz viele andere Möglichkeiten. Du hast eine Sache ausgelassen und wenn es einfach nur ein pappiges Target ist, was ich irgendwo hinwerfe, um kurz zu sagen, geh mal dahin.
Ja.
Ja, und wenn ich das Target so aufbaue, dann habe ich da einen sofortigen Magneteffekt und mein Hund ist da. Natürlich ist er dann in Warteposition. Aber ich wollte das ja auch, ja. Da ist ja dann meine Verantwortung, weil ich ihn ja gerade aufräumen wollte. Und klar ist er dann da in Warteposition, aber auf jeden Fall ist er auf der Seite. Aber grundsätzlich geht auch da normale soziale Kommunikation über zur Seite, geh mal dahin oder ansprechen.
Ansprechen.
Was auch immer.
Ansprechen ist ganz,
total
ganz wichtig.
Komische Sache. Ja, genau. Wir kommen aber da, finde ich immer, auch wenn es um Grenzen geht. Du hast es vorhin schon mal so in einem Nebensatz gesagt, dieses persönliche Grenzen. Oder ist es, weil man gesagt hat?
Oh.
Also es sind ja so viele Sachen wie, du hast ein Problemverhalten, dann lass uns mal an die Hausregeln gehen, lass mal Grenzen ziehen, damit du das Problem nicht mehr hast. Und dann macht man das, weil Trainer Person X gesagt hat, man macht das so und denkt sich aber die ganze Zeit, jetzt kommen wir zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich verstehe nicht, warum ich es tun soll. Und dann kommen wir sofort in inkonsequentes Verhalten. Ich mache nicht immer wieder, was der Trainer XYZ gesagt hat, weil es kein Verständnis auf meiner Seite gibt, weil es kein authentisches Handeln ist. Das inkonsequente Verhalten kommt beim Hund an und je nachdem, was man dann für einen Hund hat, sind Hunde ganz schnell in einem, kann mir hier mal einer sagen, was abgeht? Ich fühle mich hier nicht sicher, ich kapiere dich überhaupt nicht, weil ich auch spüre, dass du nicht authentisch bist. Mhm. Und dann haben wir die authentischen Grenzen, wenn es um den Körper geht, wenn es um alles geht von, ey, das hat mir gerade wehgetan, ich habe keinen Bock da drauf, nee, mach das nicht. Oder auch, das ist meine Bude und ich habe keinen Bock, dass du in meiner Bude das und das machst. Das wären die authentischen persönlichen Grenzen. Und das ist ja ein riesiger Unterschied.
Definitiv. Also dieses, macht man so? Mhm. ich meine, wir sind beide lange genug dabei, als wirklich irgendwie auch eine Entwicklung zu sehen, was Hunde machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Wir leben in zwei komplett unterschiedlichen Lebensräumen. Ich war bei dir zu Hause. Ich weiß, wie du wohnst. Ich würde sonst was darum geben, so wohnen zu können. Ich wohne im Ruhrpott. In meiner Straße wohnen 40 Hunde. Ganz, ganz viele Sachen sind für mich einfach ganz anders als für dich. Und ganz, ganz viele Thematiken, so Hunde dürfen das nicht, sind so, schwierig. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo es wirklich normal war, dass Hunde mal bellen, dass es normal war, dass Hunde auch mal schnappen und sich auch gerne weigern. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten in der Nachbarschaft, als ich ganz klein war, einen Hund, der Katzen getötet hat. Tierschutzrechtlich eine Vollkatastrophe. Aber der hat halt draußen im Zwinger gelebt, so wie es damals in Teilen noch war. Und dann hat sich halt eine Katze da rein verirrt. Ja. Unglaublich dramatischer Fall, unglaublich tragisch. Aber letztendlich hat da kein Hahn und Huhn nachgedreht, weil Hund frisst halt Katze. Punkt. Und da hat sich was geändert. Hunde müssen anders agieren. Hunde müssen anders funktionieren. Und wenn ich mir überlege, dass wir hier wirklich von Beutegreifern reden, die wir in eine unglaublich urbane Umgebung gebracht haben. Ja, es muss Regeln geben. Aber nicht alles, was da draußen an Regeln existiert, es muss Regeln existieren. Es muss sowas wie ein soziales Miteinander geben. Das trifft es, glaube ich, eher als wirklich irgendwelche Regeln. Und da ganz klar ein Hund, ja, Hunde müssen bestimmt oder sollten bestimmte Verhaltensweisen zeigen, sollten bestimmte Verhaltensweisen nicht zeigen. Aber da sind wir tatsächlich an einem Punkt, wo ich ganz klar sage, ein Hund muss nicht die perfekte Leinenführigkeit haben. Ein Hund darf auch mal bellen. Ein Hund darf Unmut kundtun. Ein Hund darf mal schnüffeln. Ein Hund darf sich auch mal daneben benehmen, solange keine Selbst- oder Fremdgefährdung stattfindet. Und dann ist es doch im Sinne des, oder im Ermessen des Halters zu sagen, ey, damit komme ich klar. Mein Hund und ich haben eine gute Beziehung. Bin mit dem Verhalten meines Hundes durchaus glücklich. Ich werde nicht gefährdet, mein Hund wird nicht gefährdet, die Gesellschaft wird nicht gefährdet und ich habe nicht ständig das Ordnungsamt auf der Matte. Und wenn wir das alles runterbrechen und nicht mehr in diesem ganzen, das wird von uns als Hundehalter erwartet, wegkommen, macht es das an vielen Stellen einfach deutlich einfacher. Weißt du, was ich meine?
Total. Generell Normalverhalten. Wir sind ganz weit weggerutscht von, was ist normal für einen Hund und wie verhält er sich normal und wie ist das Zusammenleben mit Mensch und Hund normal oder wie sollte es aussehen, so dass eine bestmögliche Schnittmenge dabei rauskommt, so dass Wohlbefinden da ist auf beiden Seiten und das eben ein Zusammenleben ist, was für alle schön ist irgendwie. Wo wir natürlich dann auch wieder über Wunsch versus Bedürfnisse sprechen können, wo wir so beim nächsten Thema sind, beim Grenzen setzen und ja auch oft beim falsch verstandenen bedürfnisorientierten Training, ah ja, der darf dann alles, darf wohl auch auf die Straße rennen und darf wohl auch jedes Kind umrennen und so, ne? Aber was mittlerweile erwähnenswert ist, obwohl es eigentlich so normal ist, meines Erachtens, dass da, wo die Grenze von anderen beginnt, ist definitiv Ende. Ja. Schluss?
Ja, das stimmt. Das ist wohl so. Die Frage ist, wie erklärt man es dem Hund, beziehungsweise was wird erwartet?
Genau.
Ja. Also ich finde es unglaublich schwierig, weil wir haben gerade unterschiedlichste Lager, was so Ideologien, nennen wir es Ideologien, angeht oder Trainingsintentionen oder Verhaltensintentionen. Auf der einen Seite haben wir welche, die sehr, sehr, ich mag dieses Wort nicht, aber letztendlich ist es so, sehr aversiv mit den Hunden umgehen, die wirklich sehr, sehr strikt, sehr, sehr hart mit den Hunden umgehen. Auf der anderen Seite haben wir welche, wo Hunde wirklich, um es wirklich mit der einen Seite zu argumentieren, in Watte gepackt werden, wo Hunde wirklich nur über, also angeblich nur über positive Verstärkung gearbeitet werden. Und diese beiden Lager sind sich so in der Argumentation spinnefeind, dass sie im Grunde die andere Seite auf eine Art und Weise darstellen, die nichts mit der Realität zu tun hat. Oder in ganz, ganz vielen Fällen nichts mit der Realität zu tun hat. Dieser Dialog findet öffentlich statt. Also ja, guckt euch die Facebook, wenn wir uns die Facebook-Gruppen angucken, wir haben ganz, ganz viele solcher Diskussionen bei Facebook. Das, was da gesagt wird, verschiebt aber tatsächlich die Wahrnehmung für das, worum es wirklich geht. Weil wir kriegen nicht die Grundlage derer Trainingsmethoden erklärt. Wir kriegen nicht irgendwie die Skills vermittelt, die dafür nötig sind. Das, was wir kriegen, ist, ey, die Positivleute tun alles, aber nicht irgendwie mal konsequent mit dem Hund umgehen und die anderen prügeln immer nur drauf. Und ich finde es sehr spannend, was da im Laufe der Zeit für Meinungen entstanden sind. Ich bewege mich ja konsequent zwischen den Stühlen. Für die einen bin ich zu hart, für die anderen bin ich zu weich. Aber ich finde es unglaublich problematisch, dass da kein vernünftiger Austausch mehr stattfindet. Weißt du, was ich meine?
Was ich problematisch finde, ist, dass so grundsätzlich diese Mythen genährt werden, wo ja jedem klar ist, wenn man sich ein bisschen drüber, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist einem klar, das kann ja gar nicht Lebensrealität sein. Und dennoch wird ganz viel Energie da reingepulvert, diese Mythen aufzublasen. Und ich habe ganz oft das Gefühl, das wird so gemacht, damit gar nicht wirklich auffällt, was man wirklich macht auf der einen Seite. Und was aber immer die Konsequenz ist, auf beiden Seiten, verunsicherte Hundemenschen. Ja. Weil was wir als wir leiten Hundemenschen an wissen, das können wir A nicht voraussetzen. Du hast es vorhin schon gesagt, ne? Begrifflichkeiten erklären und auch nochmal nachfragen, ey, was kam da bei dir an? Was hast du da jetzt rausgezogen für eine Definition? Verunsicherte Hundemenschen bringen uns gar nichts, wenn wir sagen, eigentlich haben wir doch im Kopf, dass wir möchten, dass es Hunden besser geht, dass Hunde ja einfach im Wohlbefinden gesteigert sind. Das kommt dabei nicht raus, wenn die Leute komplett verunsichert sind und sie haben keine Handlungsstrategien. Das ist aber tatsächlich was ich gerade beim Thema Grenzen setzen extrem bemängel. Weil selbst wenn man in die Kommunikation geht und dann, was meinst du denn? Ich möchte wirklich jetzt einfach nur fragen, was ist denn dieses Grenzen setzen? Weil ich es verstehen möchte. Ich bin jemand, ich möchte alles verstehen, was mir jemand erklärt. Und wenn ich da keine handfeste Antwort bekomme, wenn X, dann das. Ich kann da, keine Ahnung, ich komme damit nicht klar.
Ja.
Also mein Hirn ist dann die ganze Zeit so am Ballern und da denke ich mir immer, wie mag das dann den Hundemenschen gehen, die nicht all das Background-Wissen haben, was wir jetzt haben, wenn ich schon hohl drehe, weil ich keine Antwort bekomme, weil ich keine handfeste Antwort bekomme auf ihr. Was denn jetzt? Wie geht das denn?
Naja.
Und das ist, glaube ich, dass dieses, wenn wir Hundemenschen unterstützen möchten und wenn wir wollen, dass es Hunden besser geht, dann brauchen die echte, alltagstaugliche Handlungsstrategien, ins Handeln kommen, was tun, umsetzen können, umsetzbare Handlungsstrategien für ganz individuelle Lebensrealitäten, die da draußen sind. Und da gehört für mich definitiv auch immer wieder dazu, zu erklären, wie ist das mit den persönlichen Grenzen? Das sind immer so Geschichten, die ich immer wieder auch erzähle, um auch nochmal klar zu machen, niemand meint, dass im positiven Training deine persönlichen Grenzen und dein authentisches Handeln nicht mehr stattfindet. Und das finde ich so wichtig, dieses soziale, authentische Feedback, das mag dir doch niemand absprechen. Aber wenn dein soziales, authentisches Feedback die Axt auspacken ist, dann bin ich schon dabei, dass ich sage, vielleicht würde ich mir da Hilfe holen, damit das in deinem sozialen Umfeld nicht passiert.
Ja.
Weil wenn man immer wieder, also mit die Axt auspacken, meine ich jetzt wirklich ein, da hockt dann jemand total verängstigt in der Ecke, weil man so weit überschritten, also ne, das soziale Feedback überschritten hat, ja. Das meine ich immer mit die Axt auspacken. Da hat man dann selber ein Problem. Aber ein authentisches, ey, nee, das hat mir gerade sau weh getan, das will dir niemand absprechen.
Ja, genau. Sollte auch nicht. Weil dann wären wir tatsächlich handlungsunfähig. Aber die Frage, die sich stellt, ist ja gar nicht so sehr nach dem persönlichen Feedback, zumindest jetzt gerade aktuell nicht, sondern ist dieses persönliche Feedback ein Ansatz, um ein Training zu gestalten? Weil das ist ja das, was draußen passiert. Naja, also natürlich haben wir an ganz, ganz vielen Stellen soziales Feedback. Wir haben ganz, ganz toll, also ich habe es zumindest, ich weiß nicht, was bei dir ist, an ganz vielen Tagen laufe ich tatsächlich am Limit, was das Stresslevel angeht. Und dann ist meine Zündschnur so unglaublich kurz. Und ja, es kann bei mir durchaus vorkommen, dass ich dann deutlich, na, da ist es wieder, reaktiver agiere und das auch tatsächlich ein Stück weit meine Hunde abbekommen. So leid mir das auch dann in dem Moment tut, aber es ist halt authentisch. Aber das ist ja nichts, was ich im luftleeren Raum habe. Ich habe eine Beziehung zu meinen Hunden, ich habe die Möglichkeit, das im Nachgang aufzufangen und vor allen Dingen, das ist nichts, was ich als Trainingsstrategie haben möchte.
Das ist so wichtig.
Genau, ich möchte nicht, dass jedes Mal, wenn der Hund an mir hochspringt, ich dem das Knie irgendwie vor den Kopf haue, was als Reflex durchaus vorkommen kann, weil ich möchte halt nicht, dass er mich verletzt und das ist halt einfach eine Abwehrreaktion meinerseits. Aber das ist nichts, wo ich einem Kunden sage, ey, wenn der Hund auf die Idee kommt, an dir hochzuspringen, dann gib ihm das Knie ins Gesicht.
Das wäre aber auch nicht authentisch. Das würde zeitverzögert kommen, weil der hat gesagt, da soll ich das und das machen. Genau. Und das ist nicht das authentische Programm, was ja auch in uns abläuft, Körper schützen. Das ist ein Sekundenprogramm, genau. Was in uns abläuft und was natürlich auch mit, was haben wir erlebt?
Natürlich kann das zu Lernverhalten führen. In dem Moment, wo das Knie so hart einschlägt, dass der Hund beim nächsten Mal so eine hohe Angst hat, mich anzuspringen, weil er befürchtet, das passiert wieder. Natürlich habe ich dann einen Lerneffekt. Aber ganz, ganz klar, was wirkt da? Das heißt, der Hund,
die Angst,
genau,
ja.
Es wirkt die Angst. Und ganz ehrlich, diese Angst wird sich an ganz, ganz vielen Stellen wieder Bahn brechen, weil in wie vielen Fällen springt der Hund an uns hoch, weil er uns was möchte, weil er uns verletzen möchte oder irgendwie was. Der hat eine freudige Intention in der Regel. Zumindest die Hunde mit
oder denen. Sogar beschwichtigende Intention. Finde ich super wichtig.
Und in dem Moment, wo ich dann dieses Verhalten konsequent so bestrafe, weil es ist eine Form von Strafe, dass es wirklich das Verhalten reduziert, dann greift die Angst. Und das ist tatsächlich was, das wird sich an anderen Stellen wieder zeigen, wenn der Hund sich freut und dann Angst haben muss, eventuell wieder ein Knie oder ein Fuß oder sonst was abzukriegen. Und Hunde lernen unglaublich schnell. Also gerade solche wirklich einschneidenden Erlebnisse können sich unglaublich schnell festsetzen beim Hund. Und das müssen wir im Kopf behalten. Ja, es gibt solche Methoden funktionieren. Aber es ist ganz klar, es gibt Nebenwirkungen. Und die sind so drastisch, dass ich da ganz klar sagen muss, die sind ganz häufig beziehungsschädigend. Punkt.
Absolut. Und was ich da wichtig finde, dass wir uns diese Kette weiter anschauen. Du hast jetzt gesagt, der möchte hochhüpfen aus freudiger Intention, hat gleichzeitig Angst. Das heißt, wir sind im Konfliktverhalten. Ja. Bei Konfliktverhalten wissen wir, dass das Stresssystem angetickert wird. Und die Angstkarte hat auf der anderen Seite die Aggression, weil Angst und Aggression, ich sage es immer so ganz platt, dass man sich was darunter vorstellen kann, die gleiche Landstraße ins Hirn nehmen. Das ist so wichtig, sich das einmal klar zu machen, wie eng das aneinander hängt und da zu sagen, oh, ich arbeite jetzt mit Angst, ist doch super. Nee, du hast da auch das andere A auf der Karte, nämlich die Aggression. Und das ist so vielen nicht bewusst. Fällt dir das auch auf, dass Menschen aktuell mehr Schwierigkeiten haben, wenn ich abfrage, hey, was sind denn deine persönlichen Grenzen? Ja, also wenn ich ins Problemverhalten, ins Training mit Problemverhalten gehe, da fange ich eben auch dabei an. Wo ist es? Ja, wo sind deine persönlichen Grenzen? Und ganz, ganz viele Menschen haben echt Schwierigkeiten, das benennen zu können, dass sie so ganz klar sagen können, das, das und das. Und wie soll das dann beim Hund ordentlich ankommen, wenn die Leute quasi selber gar nicht wissen, wo persönliche Grenzen sind? Und du hast vorhin gesagt, ich bin reaktiver, wenn meine eigene Zündschnur kürzer ist. Das ist ganz oft die Wut. Und die Wut, mit der beschäftigt man sich ja mittlerweile gerade mit der menschlichen Wut auch viel mehr, finde ich total cool, dass sie eigentlich was Positives ist, weil die Wut immer für uns ein Hallo wach, ey, da, du gehst über deine Grenzen oder da gehen Leute oder wer auch immer im sozialen Umfeld über deine Grenzen und du tust nichts dagegen. Und dann kommt Wut. Die Wut ist ein Schutzfaktor von uns selbst. Das ist ein emotionaler Schutzfaktor, um uns zu sagen, passt gerade was nicht, ich muss da wieder justieren. Und ich bin dann aber eigentlich schon 5 Schritte zu viel gegangen. Und es wäre viel, viel schöner, wenn ich gar nicht erst an die Wutgrenze ran muss, sondern wenn ich schon deutlich vorher merke, irgendwie sagt mein Bauch mir gerade, fühlt sich kacke an und ich mache da jetzt schon was. Und das wird auf dem Rücken von Hunden ausgetragen, weil die Hunde am Ende die Wut abkriegen, weil die Leute ihre persönlichen Grenzen überlaufen oder überlaufen bekommen, weil der Alltag, der menschliche Alltag mit schneller, weiter, besser so krass ist, wie er ist und auch gar nicht definieren können, wo sind denn hier wichtige Grenzen für mich persönlich, wo ich immer wieder bei diesem bedürfnisorientiert meint eine Schnittmenge und die Schnittmenge ist nicht von Montag bis Sonntag gleich, sondern die Schnittmenge ist manchmal am Morgen so, am Mittag so, am Abend so, weil die Ressourcen sich verändern, weil die Situationen sich ad hoc verändern und. Und das ist so wichtig, dieses ich höre da drauf und ich hinterfrage immer öfter, wo ist denn eigentlich meine Grenze und wie kann ich das an den Hund transportieren, wenn ich sie doch nicht mal selber gebacken bekomme, meine Grenze zu definieren und vielleicht im sozialen Kontext nicht mal meinem Partner, meiner Partnerin meine Grenzen klar machen kann. Wie kann ich es dann dem Hund klar machen?
Ja, aber
da liegt doch das Problem.
Ja, da ist ein ganz großes Problem, wenn ich selber meine Grenzen nicht definieren kann. Aber warum können viele Kunden die nicht definieren? Also ich habe jetzt aktuell tatsächlich eine Kundin gehabt, die von einer relativ guten Trainerin kam. Die Trainerin hat aber einen sehr ideologiegeprägten Trainingsstil gehabt. Also ganz, ganz klar, sie hat für sich einfach gesagt, ey, wenn ein Hund das und das Verhalten zeigt, dann darf der das. Weil das ist normales Hundeverhalten. An der Stelle darf dann auch nicht bestraft werden. Da musst du halt einfach dann durch. Und da muss ich ganz klar sagen, die Besitzerin die hat unglaublich gut gearbeitet an ganz, ganz vielen Stellen. Der Hund hatte diverse Probleme, einfach aufgrund von neurologischen Schäden, die der mitgetragen hat.
Schmerzen.
Tatsächlich Schmerzen und kognitive Verzerrungen und solche Scherze. Und an ganz, ganz vielen Stellen hat der Hund auf eine Art und Weise reagiert, die ja schon durch das Handicap bedingt war, aber durchaus auch Verhalten waren, wo ich gesagt habe, gefällt dir das gerade, was der Hund tut? Und ab einem gewissen Punkt brach die Kundin tatsächlich in Tränen aus, weil für sie war jegliche Form von, das darf der Hund nicht, böse manifestiert. Und das ist was ich bei ganz vielen Kunden erlebe. Wenn sie wirklich für sich sagen, der Hund darf nicht auf die Couch, weil sie es aus irgendwelchen Gründen nicht möchten, dass das albern ist.
Dann ist es so.
Dass das in meiner Perspektive albern ist, ist mein persönliches Ding. Wenn der Kunde aber möchte, der möchte keinen dreckigen Hund auf dem Bett haben oder solche Geschichten, kann ich das durchaus verstehen. Es gibt da draußen aber ganz, ganz viele Menschen, je nachdem in welcher Bubble man gerade landet als Neuhundebesitzer, die sagen, nee. Das ist tatsächlich was, da darf der Hund auf jeden Fall rein, beziehungsweise, naja, lass ihn doch, ist doch gar nicht so schlimm. Wo dann über die persönliche Grenze, die man für sich selber hatte, so drüber gegangen wird, dass man irgendwann ab einem gewissen Punkt sich gar nicht mehr traut zu sagen, hey, das ist mir unangenehm oder sonstigem. Und das finde ich so schwierig. Ich komme aus dem Sportbereich, wir haben eine Menge High-Energy-Dogs, die tatsächlich sich nicht so verhalten wie der Normalhund, der da draußen unterwegs ist. Die sind sehr hoch in der Erregungslage, je nach Situation. Und die reagieren dann auch tatsächlich mal mit Anspringen, mal mit Kläffen. Und auch da ist es ganz klar, ich möchte für mich selber bestimmte Sachen nicht haben, wo andere Sportler sagen, ja, ist für mich völlig fein. Aber ich werde einen Teufel tun und sagen, ja, nur weil es für euch fein ist, muss ich da mitgehen. Ich möchte nicht, dass Hunde mich anspringen. Ich möchte nicht, dass eure Hunde die ganze Zeit unterm Pavillon bellen oder solche Geschichten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie sehr trauen wir uns überhaupt das, was wir an Bedürfnissen haben gegenüber den Hunden, so würde ich das jetzt mal sehen, wirklich noch zu formulieren, ohne direkt irgendwie über Facebook gelerntes Verhalten abzuspulen. Nämlich, ey, wenn ich meine Wünsche äußere, kommt da direkt ein Shitstorm hinterher. Unglaublich problematisch, was da in der Öffentlichkeit passiert, in meinen Augen.
Mhm. Aber da ist auch ganz wichtig, dass wir dann, wenn du es rausbringst, noch den Schritt in die Kindheit bringen. Ja, da hatte ich ja auch schon mal jemanden da, da haben wir uns drüber unterhalten, was das in der Humanpsychologie eben auch damit zu tun hat. Und wir wissen, dass die Auswirkungen von schwarzer Pädagogik, du darfst keine Meinung haben, du hast zu tun, friss oder stirb, halt die Klappe oder sonst, Auswirkungen hat. Und dass ganz viele Leute eben heutzutage in diesem, ich weiß gar nicht, wo ich persönlich anfange und ende, weil ich immer nur machen musste, was andere gesagt haben. Und das wirkt sich darauf eben aus. Also das kommt da mit, da rein, die eigene Erziehung und das eigene, ich weiß eigentlich überhaupt gar nicht, wo meine Grenzen sind, weil ich die nie kommunizieren durfte und weil ich sogar gelernt habe, wenn ich sie kommuniziere, dann habe ich Angst und werde gestraft dafür. Ja. Wir haben jetzt vorhin mal angesprochen, die Leute wollen Handlungsstrategien. Und da möchte ich jetzt mal so ein bisschen hin. Magst du mal aufzählen, weil du hast ja gerade einen sehr jungen Hund bei dir. Wie sieht es denn bei dir aus mit Grenzen setzen? Gerade in der Welpenzeit, finde ich, ist das immer hochinteressant mit, der muss doch sofort Beißhemmung und der muss lernen, Zähne gehören nicht an Menschenhaut und da. Ja, da ist ja so eine riesen Liste, wo du so das Gefühl hast, was soll der Hund alles in 24 Stunden bitte lernen?
Ja, ich habe tatsächlich ich hatte, als ich mich dafür entschieden habe, diesen Welpen zu kaufen, eine sehr, sehr, sehr lange Liste. Die habe ich binnen kürzester Zeit drastisch gekürzt. Wo es mir tatsächlich darum ging, war ein halbwegs adäquates Annäherungsverhalten an Hund und Mensch, was ich haben wollte. Das heißt, ich wollte nicht, dass mein Hund zu jedem Hund hinrennt, dass er durchaus in der Lage ist zu warten. Ich wollte, dass er nicht zu jedem Menschen hinrennt und wenn er mit Menschen in Kontakt geht, auch nach Möglichkeit nicht an den hochspringt. Das war für mich so dieses Erste, was ich haben wollte. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich es bei anderen Hunden bei meinen Hunden vorher versäumt hatte, das wirklich von klein auf aufzubauen. Ich brauchte für mich irgendeine Form von, ey, hör mir mal kurz zu. Und damit bin ich schon ziemlich weit gekommen. Und dann tatsächlich auch ein lass den Scheiß. Bei mir heißt das Signal wirklich lass den Scheiß. Ein Nein und ein Aus. Das ist so das, mit dem ich die ersten Monate wirklich gearbeitet habe. Und ich hatte durchaus drei Situationen, ich habe sie für mich selber dokumentiert, wo ich für mich selber so am Limit war, dass ich gesagt habe, jetzt reicht's einfach mal. Das waren drei Situationen ich habe den Hund jetzt 6 Monate, naja, nicht ganz, wo ich dann wirklich dreimal so, okay, das ist das, wie du eigentlich nicht mit deinem Hund umgehen wolltest, hab. Und ganz, ganz viele Sachen sind wirklich vom ersten Tag an einfach im normalen Leben mit reingebracht worden. Ganz, ganz viel wirklich über Futter, über Spielzeug, dann auch unterschiedliche Erregungslagen, aber an ganz vielen Stellen einfach auch Abstand. Ich habe ganz, ganz viel mit Abständen gearbeitet. Das heißt, ich habe meine Trainingssettings so gewählt, dass ich zu bestimmten Auslösern, die mir wichtig waren, im ersten Moment halt Hunde und Menschen, gearbeitet habe, dass der Hund sie zwar wahrnimmt, aber durchaus noch in der Lage war, auf andere Reize zu reagieren, weil die nicht so präsent waren, und habe dann für mich selber alles, was in irgendeiner Weise nicht Orientierung Richtung Mensch oder Hund war, mitgenommen, dem Hund gesagt, ey, das ist ein tolles Verhalten, teilweise über Lob, teilweise über Kekse, einfach über normales Miteinander halt. Und es kam dann irgendwie wann der Moment, wo der Hund wirklich, wo Suki, so heißt die Kurze, den anderen Reiz wahrgenommen hat und stehen geblieben ist. Das war was mir gefallen hat, wo sie wirklich gesagt hat, ey, ich weiß gerade nicht, wie soll ich damit umgehen? Und sie hat einfach sich nach hinten orientiert und das war so, ey, ja, Das nehme ich, das ist gut. Sie ist weder nach vorne noch nach hinten gegangen, aber sie blieb statisch. Und daraufhin hat sich innerhalb von 2 Tagen da taucht was Neues auf. Ich bleibe stehen, ich gucke es mir an. Okay, ich stehe jetzt schon 20 Sekunden, jetzt setze ich mich mal. Also es war kein, ich bringe meinem Hund das Sitzbein, sondern ich habe es wirklich für mich rausgearbeitet. Und es geht nicht um Ablenkung. Es geht nicht darum, dass ich mit dem Spielzeug aus der Situation rausrufe, sondern ich spreche meinen Hund an. Und sie hat gelernt von klein auf, wenn der Typ mich anspricht, ist das in der Regel was Positives. Das lohnt sich zuzuhören. Und aufgrund der Ansprache kann ich dann sagen, ey, du hast dich zu mir gewendet, du hast mir zugehört, komm, lass uns in die Action gehen oder lass uns irgendwie in die Ruhe reingehen, je nachdem, was ich denn dann gerade haben möchte. Und das ist ein Umgang, den ich unglaublich gut, der sich gerade bei diesem Hund für mich selber unglaublich gut anbietet. Es gibt Situationen, da habe ich einfach viel Zeit. Mein Hund muss keine Frisbee-Scheiben fangen, auch wenn ich irgendwann mal mit dem Frisbee spielen möchte. Wir haben gerade andere Themen. Und ich lebe mit diesem Hund, wenn es gut läuft, 16, 17 Jahre zusammen. Ich weiß nicht, ob das jemals ein Frisbee-Hund wird, aber meine Priorität ist, ich möchte, dass ich mit diesem Hund durch meinen persönlichen Alltag, so wie er gerade aussieht, durchgehen kann. Und dann intensiviere ich halt ganz klar das Training und die Auseinandersetzung mit bestimmten Themen, die den Alltag betreffen. Ich habe am Anfang jeden Tag, wenn ich von der Arbeit kam, wirklich einen riesengroßen Parkplatz halt gemacht. Da gab es eine Futterkette, da gab es einen Lebensmitteldiscounter, diverse andere Geschichten. Aber der Parkplatz war so groß, dass ich mich relativ weit von den Eingängen platzieren konnte. Und es war wirklich ein, ey, schön, dass du da bist, komm aus dem Auto, wir spielen hier eine Runde, guck dich mal hier um. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Also die Strategien, die man früher so in Hundeschulen hatte, die heute so ein bisschen aufgeweicht werden, die habe ich einfach für mich selber mit meinem Hund durchgezogen, weil ich muss das mit meinem Hund im Alltag hinbekommen. Und da werden ganz viele Kunden nicht angeleitet, die so bei mir auflaufen. Und das finde ich schwierig. Ja, und insofern, das sind so die Themen, die ich mit meinem Hund bearbeitet habe. Und ganz viele Grenzen tauchten dadurch gar nicht auf. Punkt.
Und genau das ist es tatsächlich. Wenn man es zusammenfasst, ist es einfach ihr kommuniziert
Ja.
miteinander. Du siehst, da ist ein Reiz, wo du halt sagst, da beginnt die Grenze von jemand anderem. Du sprichst mit ihr und dadurch entwickelt sich Stück für Stück ein Alternativverhalten. Und das ist, glaube ich, im Gro genau das, worauf ich hinaus wollte, dass dieses fiktive Grenzen oder auch da werden Grenzen erdacht, nur um Konflikte auszutragen, weil der Hund ja angeblich manipulativ ist und damit er das nicht tut, brauchen wir hier Konflikte, wo ich als Gewinner rausgehe, der Hund als Verlierer und dadurch hat er dann gelernt, dass er nichts zu melden hat oder was auch immer. All das ist am Ende immer ein Legitimieren von Strafen. Von der Hund fühlt sich am Ende schlecht und ich mich auch. Also, weil ich mit diesem Gemeckere mich auch nicht wohlfühlen würde, wobei man da ja leider die selbst, ja, es ist definitiv selbstbelohnend, wenn man andere unterdrückt. Das darf man in dem Fall nicht vergessen, das zu erwähnen, weshalb es ja dann auch ausgepackt wird. Ich packe jetzt einfach mal noch aus, was ich so für Grenzen oder wie ich Grenzen setze, damit man wirklich so was Handfestes da hat, wo man sagt, ey, was ist denn jetzt nun Grenzen? Also für mich ist das Nonplusultrasignal unser Stopp. Das kennt, glaube ich, jede Person, die ab und zu mal meine Stories sieht, wie Kenny ins Down fällt, dass das Down ist, habe ich ihm nie vorgegeben. Einer meiner Hunde hat Steh daraus gemacht, der andere Sitz. Ja, auch da ist mal wichtig, mit dem Hund zu gehen. Aber das Stopp ist Stopp und das war so lange mit Schleppleine so kleinschrittig, so korinthenkackermäßig trainiert über einen Trainingsplan, dass ich mittlerweile mit der Hund ist über 8 Jahre sagen kann, doch, ich weiß, egal was, jetzt gerade aktuell, weil er noch gut hört, weil er gut sieht, weil er ist, wie er ist, kann ich sagen, mein Hund macht zu 100% Stopp, wenn ich das sage. Das ist unsere Grenze, mit dem kann ich alles, egal was aufkommt im Alltag, wenn wir draußen unterwegs sind, begrenzen. Ich kann ihn abrufen. Ich habe zu Hause eine Ruhezone aufgebaut gehabt, als er jung war. Das ist das untere Zimmer. Das war früher mein Büro. Da waren Türgitter davor. Da hat er ganz viele verschiedene Liegemöglichkeiten, Selbstbeschäftigungsvarianten. Dort gibt es ein, ich kann ihn hinschicken auf Signal. Ich könnte das Gitter zumachen, was es heute gar nicht mehr gibt, aber ne, es gab es mal früher, das Gitter. Ich hatte ein, ich kündige an, ich gehe hinter das Gitter, ein soziales Abbruchsignal. Das habe ich in der Welpenzeit bei ihm gebraucht, um einfach zu sagen, nö, ich möchte jetzt meinen Körper schützen und du hast aber auch Selbstbeschäftigungsmöglichkeiten im Zimmer und ich gehe nicht weg, sondern ich begleite dich verbal und leite dich verbal an, aber ich kündige an, ich gehe. Ein sozialer Kontaktabbruch. Ich hatte das angekündigte Geschirrgriffsignal für so richtig krasse Kacke bauen, aber wie du schon sagst, das ist keine Ahnung, ist dreimal passiert, wenn überhaupt. Das kann man auch wunderbar aufkonditionieren. Und in unserem heutigen Alltag sind das wirklich die, ich kann dich mal aufs Kissen schicken, wenn es wäre. Ich habe das Stoppwort, ich kann dich abrufen. Ich kann Sitzplatz down, whatever. Ich kann dich auf ein Target schicken. Ja, es sind halt alles Signale, die der Hund ausführen kann. Ah, das Weiter, das hatte ich auch letztens in der Story. Da hat er, während ich gerade was ins Handy gelabert habe, angefangen, Silage zu fressen. Silage möchte ich nicht, dass er sie frisst, auch wenn er sie super lecker findet, weil die nicht gut für den Magen-Darm-Trakt ist. Und ich habe so unterm Reden einmal mich zu ihm orientiert, gesagt, Kenny, weiter. Und er ist sofort weitergegangen, weil wir das Aal glatt und sauber aufgebaut haben. Ich habe eine Grenze gesetzt und ich habe weitergeredet und bin weitergelaufen. Das sind für mich Grenzen setzen.
Ja, für mich auch. Ah, nein.
Es ist den Hund in seinen Handlungen begrenzen.
Genau. Also ich gebe tatsächlich einen Handlungsrahmen vor. Also letztendlich ist es nichts anderes als ein Abrufen von bestimmten Verhaltensweisen, die ich vorher aufgebaut habe. Das, was uns ja immer unterstellt wird, ist, ja, das funktioniert aber nicht immer und nicht immer hundertprozentig. Und das ist was, was ich unglaublich schwierig finde. Dieses, ich habe was gesagt und ich muss das dann auch durchsetzen. Naja, in der Regel ist es halt vorher nicht vernünftig trainiert worden.
Oh, immer, nicht in der Regel. Sag es ruhig. Also, wer sagt, das kann der Hund dann und dann nicht, der hat das halt nicht dann und dann geübt, genau. Sondern halt nur, da habe ich immer das Beispiel vom Rückruf, ja, man hat den Welpen, einer hält ihn am Geschirr fest, der andere rennt weg und ruft den Welpen und dann kommt er angelaufen und dann meint man, der Rückruf funktioniert, wenn eine Katze wegrennt oder ein anderer Hund wegrennt, ja so. Ich habe das halt nicht in der Situation geübt, dann kann ich es vom Hund auch nicht abrufen.
Ja, und das ist halt ein wichtiger Punkt. Das, also ich meine, du hattest es vorhin mit diesen sogenannten Stellvertreterkonflikten, dass ich irgendwelche Szenarien inszeniere, nur damit ich irgendwie dem Hund erkläre, dass ich den besseren Status habe. Alpha sagt man ja nicht mehr. Mittlerweile ist es ja irgendwie alles in die Richtung Status.
Status, ja.
Genau. Und da, das ist ganz klar, nee, das macht keinen Sinn, weil das hat nichts mit dem Verhalten zu tun in der Situation, wo ich es tatsächlich brauche. Ja, natürlich kann mein Hund an Leckerchen vorbeilaufen, wenn ich das möchte, aber das hindert ihn nicht daran, trotzdem der Katze hinterher zu gehen. Und da ist es halt ganz klar irgendwie, ich selber, also es klingt jetzt doof, wenn man sagt, man trainiert an Katzen. Also da ist einfach ganz klar, irgendwie der Tierschutzgedanke, wo ich sage, ich nehme keine Katze und halte meinem Hund vom Katzenjagen ab. Das macht man nicht. Aber es gibt durchaus.
Aber es stimmt doch. Du trainierst an Katzen in der Umwelt. Also ich meine, genau. Der kleine Nenner von einer Katze ist ihr Geruch oder die Erwartung. Immer hockt da eine Katze. Allein da ist doch schon Training an der Katze quasi.
Ja, natürlich ist es Training an der Katze, aber ich meine, wir kennen die Welt da draußen und wenn wir sagen, wir trainieren mit Katzen, dann wird halt gesagt, da wird eine Katze irgendwie hingehalten und dann
am Geschirr
und dann wird die gejagt. Aber letztendlich, ja, es ist genau das, dieses kleinschwellige Üben. Natürlich arbeiten wir erst an den Gerüchen. Da sitzt immer eine Katze. Geh da mal gucken, es passiert gerade nichts. Bleib mal hier, komm mal wieder zu mir zurück. Ganz, ganz wichtiger Punkt, du hast es mit dem Rückruf. Und das ist halt was, was da draußen nicht wirklich gesehen wird, beziehungsweise wo auch ganz viele Leute immer eher mit dem, ah nee, das geht auch anders, dann aber nie erklären, wie sie es denn dann machen. Und das finde ich schwierig, beziehungsweise das muss halt anders kommuniziert werden da draußen. Sprache ist schwierig, wir hatten es schon.
Mhm. Ja. Ich habe noch zwei Punkte auf meiner Liste, die ich ganz gerne ansprechen würde. Einmal diese klassischen Notsituationen. Mhm. Wie dieses, darf dein Hund also auch auf die Straße rennen, darf dein Hund auch entscheiden, ob er geimpft wird oder nicht, da musst du doch eine Grenze setzen. das fällt für mich persönlich gar nicht in diese Kategorie von Grenzen setzen, sondern von ich bin die erwachsene Person, ich übernehme Verantwortung, die mein Hund nicht tragen kann und sollte. Und natürlich entscheide ich, dass er geimpft wird, aber ich kann das ihm so gut und positiv wie möglich machen. Natürlich hat er da am Ende nicht volles Mitspracherecht, das muss man ganz klar sagen. Aber wenn ich das ordentlich aufbaue, dann habe ich da noch nie in meinem persönlichen Dunstkreis mit all den Hunden das Thema gehabt, dass der Hund, keine Ahnung, zu fünft niedergerungen werden musste, um geimpft oder sonst irgendwie zu werden. Sondern es war halt immer ein, ich habe einen Fixierbegriff aufgebaut, ich habe das mit dem Hund geübt, dass er mal festgehalten wird und. Und das alles positiv. Hat das für dich was mit Grenzen setzen zu tun, mit du bestimmst, übernimmst Verantwortung?
Also es hat auf jeden Fall was damit zu tun, ich übernehme Verantwortung. Also für mich, also selbst die Beispiele, die du gerade gebracht hast, sind für mich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Die Nummer mit der Hund läuft auf die Straße, da habe ich im Vorfeld einfach versagt. Punkt. Weil es, da sind wir wirklich in dieser echten Grenze. Ich habe einen Bürgersteig und ich habe meinem Hund nicht beigebracht, dass er auf dem Bürgersteig bleiben soll. Und für mich ist es ganz
oder
klar.
Oder Leine.
Genau. Für mich ist es ganz klar. Ich wohne hier im Pott. Bei mir, ich gehe nicht ohne Leine am Bürgersteig entlang, weil die Verkehrsdichte ist so groß. Und dann ist es ganz klar, am Bürgersteig wird gewartet. Das ist ein Verhalten, was ich dementsprechend trainiere und ich habe die Leine dran. Und wenn der Hund doch aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, auf dem Bürgersteig passiert was, der erschreckt sich, springt auf die Straße, dann bin ich so schnell, dass der Hund, dass die Leine so kurz ist, dass er nicht die Chance hat, auf die Straße zu kommen. Und das ist tatsächlich was, das ist Notfall, das ist eine Reaktion, die kommt, um Schlimmeres zu verhindern. Da ist ganz klar irgendwie, da sind wir im lebenserhaltenden Geschichten. Aber letztendlich nichtsdestotrotz, wenn der Hund von sich aus auf die Straße läuft, habe ich im Vorfeld versagt. Das ist meine Einstellung. Versagen nicht in Form von ich gebe mir die Schuld, sondern da muss ich mein Training intensivieren. Bei dieser Tierarztnummer, was die Impfung angeht, auch da ganz viel, was ich da trainiert habe, ähnlich wie du es gemacht hast, dass ich halt wirklich den Hunden beigebracht habe, ich kann dich festhalten, es passiert dir nichts, ja, es kann gerade unangenehm werden, aber wir stehen die Nummer gemeinsam durch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch da ganz klar, es gibt da kein, also bei der Impfung lässt sich jetzt darüber streiten, ob die heute oder morgen passieren muss, aber es gibt ganz klar Situationen, wo Tierarzt nötig ist. Und der Hund hat nicht die Möglichkeit, für sich selber zu überblicken, ey, ich habe mir gerade irgendwie, was weiß ich, das Kreuzband gerissen und die Untersuchung muss jetzt stattfinden. Und da muss ich natürlich in irgendwelche Fixiermaßnahmen gehen. Da muss ich natürlich gucken, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen handle. Aber wenn ich wirklich im Vorfeld eine Menge trainiert habe, wenn die Beziehung zu meinem Hund auf einer Vertrauensbasis und nicht auf Angst basiert, dann kann ich meinem Hund da durchgleiten, weil ich bin der Fixpunkt, der da ist. Ich kann mich mit den Thematiken mit meinem Hund auseinandersetzen in der Situation und ich kann im Nachgang durch auch hingehen, ja, es war eine Scheißsituation, komm, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Gut, mit dem Kreuzbandriss ist das Spazierengehen schwierig, aber du weißt, was ich meine. Und kann dadurch ganz, ganz viel, was in diesem Moment an Vertrauensverlust passiert, und das passiert einfach. Ey, du hast mich noch nie so fixiert, und jetzt tust du's. Da gehst du über meine Grenze hinweg, da war es nämlich, und kann dann wirklich sagen, ey, komm, lass uns einmal wieder in einen entspannten Spaziergang gehen. Lass uns wirklich gucken, dass wir in irgendeiner Weise wieder in eine positive Emotion reinkommen. Und auch das wirkt sich ja dann im Nachgang wirklich auf die davor geschehene Situation aus. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich dann den Hund ins Auto packe, weil er sich scheiße beim Tierarzt benommen hat oder irgendwie dann noch die Arzthelferin gezwickt hat oder irgendwas, weil er Angst und Panik hatte und ihn dann im luftleeren Raum stehen lasse, dann habe ich definitiv was falsch gemacht. Und da, ich glaube auch, dass ganz, ganz viele da draußen das nicht machen wollen. Ich glaube, egal wen du fragst, sie mögen alle ihre Hunde. Aber
ja, absolut.
Genau.
Ja.
Und viele sind sich einfach über die Konsequenz ihres Handelns im Langfristigen nicht im Klaren, weil es wird alles verklausuliert. Wir haben nicht diese Transparenz, was passiert da wirklich da draußen. Grenzen setzen, Raumzuweisung, das sind alles relativ neutrale Begriffe, weil wenn wir uns angucken, wie es wirklich gemeint ist, dass wir wirklich strafen, dass wir Angst auslösen, dass wir wirklich Zwang ausüben. In dem Moment, wo wir es so deklarieren würden, würden die Menschen sich, glaube ich, zweimal überlegen, ob sie das wirklich tun. Und aus dem Grund ganz klar.
Die meisten. Ja.
Die meisten natürlich. Ja. Wir haben auch Leute, die machen es nicht oder die sagen, ja, ist halt so, muss der
Hauptsache
Hund durch.
Hauptsache es funktioniert.
Genau, Hauptsache es funktioniert.
Da ist am Ende die Funktion wichtig.
Genau. Ja. Aber von dem Punkt sind wir hoffentlich in der Gesellschaft weg, dass es nur noch um dieses, der Hund muss funktionieren, geht. Und ich möchte halt irgendwie die eine Stunde auf dem Hundeplatz irgendwie, dass der Hund das zeigt, damit ich der große Hecht bin. Spannend, es ist eine männliche Formulierung. Ich bin der große Hecht. Und das, da sind wir eigentlich von weg. Und ich glaube, dass wir, wenn wir es wirklich mal klarer benennen, was passiert da gerade, welche Funktion hat mein Verhalten gerade und was bewirkt es, dass wir da schon einen Schritt weiterkommen.
Ja, ich glaube einfach, wenn man es ganz, ganz runterdröselt, dann ist es, dass Handlungsstrategien fehlen. Dass ganz oft eben auch wenn ich es vergleiche, du hast jetzt vorhin von diesen zwei Extremen gesprochen. Mhm. Wenn ich mir da ganz objektiv Social Media anschaue, dann ist es durchaus so, dass man auf der einen Seite sehr, sehr leichte, schnelle, fixe Lösungen, immer wenn X machst du Y, egal bei wem, wie, wo, was. Das ist erstmal ein, oh, ich kann handeln, da gibt es etwas zu tun. Und auf der anderen Seite ganz viel Kryptisches, ich habe es nicht verstanden und was soll ich jetzt tun? Gut, wir haben jetzt bei den Grenzen auch festgestellt, da ist es egal auf welcher Seite und wie ich nachfrage, ist es ganz oft ein, da macht man dann so und so. Mhm. Oder es kommt gar keine richtige Antwort. Ich glaube wirklich, es fehlen Handlungsstrategien und da wären wir wieder beim Thema Unsicherheit einfach. Ne, Unsicherheit und ich weiß nicht, wie weiter. Ich habe noch dieses Fass, zu wenig Grenzen macht Hunde aggressiv und habe da vor 3 Wochen ein Reel gesehen. Da war jemand auf einem Wochenendseminar und da hat der Hund einen Maulkorb drauf bekommen. Und natürlich wurde dann gefragt, wieso hat er denn einen Maulkorb? Der hat doch sonst nie einen drauf. Und da ging es eben um Sozialkontakte, soziale Interaktion und Grenzen setzen in sozialen Interaktionen. Und die wurden so körpersprachlich gemacht mit Zurückschubsen, Knie, Körperblock, dass dieser Hund bei körperlicher Zurechtweisung den Menschen beißt. Und deshalb wurde er, ich sag das jetzt, oder? Er wurde entwaffnet, damit er nicht mitsprechen kann bei dieser Trainingsart. Und dann habe ich in diesem Beitrag gelesen, wie wichtig es ist, dass Hunde Grenzen gesetzt bekommen, weil sie ansonsten aggressiv werden. Und da hat mein Hirn dann 3 Knoten gekriegt.
Ja.
Aber das ist tatsächlich genau das, was da draußen gerade ist und was dann bei mir auch landet. Ich kriege dann unzählige Nachrichten. Hast du gesehen? Schau mal. Ich verstehe jetzt irgendwie gar nichts mehr. Kannst du mir das erklären? Magst du dazu was sagen?
Oh.
Zu wenig Grenzen macht Hunde aggressiv. Du hattest doch gerade diese krasse Ausbildung, wo es um Aggressionsverhalten geht.
Ja, zu wenig Grenzen macht Hunde aggressiv halte ich für Bullshit. Finde ich, also ist tatsächlich was, wo ich nicht konform mitgehe, weil es hat nichts mit Grenzen zu tun. Und gerade das Beispiel, was du aufgezeigt hast, beweist ja das Gegenteil. Ich kenne wenig Hunde, die wirklich pauschal, also die wirklich aggressiv sind und wo es an zu wenig Grenzen gelegen hat. In der Regel war es genau das Gegenteil, so wie in dem Beispiel, was du hattest, dass halt wirklich Verhaltensweisen vom Hund massiv angegangen worden sind und es dem Hund irgendwann so zu viel wurde, dass der angefangen hat, sich zu wehren. Weil das ist das, was wir ganz klar im Kopf haben müssen. dieses körpersprachlich, was du gerade in den Raum geworfen hast, ist was, wo ich ja mittlerweile echt Zahnschmerzen kriege, wenn das irgendwo geschrieben wird. Körpersprachliche Kommunikation hat nach meinem Verständnis eigentlich nichts mit Körperlichkeit zu tun. Weil, ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Körpersprachliche Kommunikation, ja, Hunde kommunizieren körpersprachlich.
Wir auch, total.
Wir auch, an ganz, ganz vielen Stellen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich handgreiflich werde. Das hat nichts zwingend mit Bedrohen zu tun oder Sonstigem. Und das ist ein wichtiger Punkt. In dem Moment, wo der Hund ein Thema hat und ständig in irgendeiner Weise körperlich angegangen wird, ist die Wahrscheinlichkeit verdammt hoch, dass der irgendwie wann sich wehrt oder aufgibt. Beides ist ein Verhalten, was ich nicht möchte. Mhm. Und den Hund dann auch noch zu entwaffnen und zu sagen, hey, pass auf, die einzige Option, die du hast in deinem tatsächlich Hundeverhalten in so einer Situation, nehme ich die auch noch weg. Sind wir wirklich in einem Gedanken, den ich nicht mehr nachvollziehen kann. Hunde reagieren auf körperliche Bedrohung mit der dementsprechenden Thematik. Ich hau ab oder aber ich gehe wirklich nach vorne. Wir kennen diese Fs mit dem.
Ist sehr, sehr runtergedröselt, aber es reicht ja. Das ist ja das, was auch immer genannt wird. Ja, und Flucht oder Fight.
Genau. Also wenn wir da tatsächlich dann sind, welche Strategien hat der Hund? Der hängt dann alleine. Ich gehe dann auch noch körperlich rein. Er kann nicht weg. Wenn er abhaut, ziehe ich ihn wahrscheinlich noch ran und solche Geschichten. Grenzen setzen hat nicht zwingend was mit Aggression zu tun. Und zu viele Grenzen führen eher dazu, dass der Hund sich wehrt und dann Aggressionsverhalten zeigt. Weil er hat halt einfach Angst. Er wird körperlich angegangen. Also ganz ehrlich, wenn mich jemand körperlich angeht und so bedroht, kann es passieren, dass ich auch aggressiv reagiere.
Ja, klar. Ja. Also ich finde gerade so, ne, mein Körper, meine Grenze, das ist natürlich dann auch wieder die Lernerfahrungen und so weiter und so fort. Aber da wären wir auch bei natürlicher Schutzfunktion. Ja. Wer beschützt seinen Körper nicht?
Genau.
Ja. Ich glaube, wir haben da jetzt so viel reingebracht. Ich würde sagen, das war eine bunte Stunde mit aller Hand und das lassen wir jetzt mal so stehen, oder? Hast du noch was raus will aus dir?
Nee, spontan nichts. Es war eine Menge. Es hat unglaublich Spaß gemacht, sich wieder mit dir zu unterhalten. Ja, ich danke recht herzlich für die Einladung.
Ja, schön, dass du da warst. Dann bis bald, Björn. Mach's gut.
Bis bald.
Tschüss. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Kommentieren, wie immer. Ich gehe ja super gerne in den Austausch und ja, bis nächste Woche. Tschüss.